Jetzt bin ich langsam am Ende mit meinem Lockdown-Latein. Ich habe jetzt jedes Workout gemacht, sage ich einfach mal so. Ich habe viel gekocht, inzwischen sogar ganz gesund. Neues ausprobiert, ich bin hoffnungsvoll ins neue Jahr gestartet, aber neues Jahr, altes Problem. Es wird zwar geimpft, aber das Licht am Ende des Tunnels, damit meine ich so das, was wir alle normales Leben nennen, das noch nicht so richtig zu sehen. Es fehlen im Alltag so die kurzfristigen Lebensziele. Kennen Sie das noch aus der Schule? Als Kind, da haben Sie gesagt, in 2 Wochen sind Ferien. Und als Kind war natürlich 2 Wochen eine ewig lange Zeit. Ewig. Aber es war irgendwie greifbar. Und es war so das Ziel, um mich nochmal so kurz zusammenzureißen in der Schule, das nochmal auszuhalten. Und dann irgendwann war es ja geschafft. Ich weiß nicht, was Sie für kurzfristige Ziele haben. Vielleicht wären Sie in den Skiurlaub gefahren oder hätten einen anderen Urlaub gemacht und es fällt aus. Und das Leben so im ersten Lockdown im Frühjahr letzten Jahres, das wurde vielleicht noch so ein bisschen mehr gefeiert. Das hatte ein bisschen mehr Glanz und Herrlichkeit. Aber jetzt ist doch im Homeoffice auch eher oben vielleicht noch Hemd angesagt, aber unten auf jeden Fall Jogginghose. Und selbst meine lieben Bayern-Spieler sind letzten Mittwoch ausgeschieden im DFB-Pokal. In der 2. Runde, und wissen Sie, das gab es zuletzt 2000-2001 gegen den 1. FC Magdeburg. Ich würde also behaupten, selbst Fußballspieler, die aus der ganzen Welt rangekarrt werden, die dazu beauftragt sind, Fußball zu spielen, in Glanz und Herrlichkeit und Titel zu gewinnen, die haben versagt. Die haben schwer an Glanz und Herrlichkeit verloren. Und jetzt im Kirchenjahr befinden wir uns in der Epiphaniaszeit. Da geht es um die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes und um den Wunsch, dass diese Herrlichkeit und dieser Glanz Gottes doch irgendwie auf unseren, auf ihren und meinen Alltag abfärben möge. Dass das irgendwie was mit unserem Alltag zu tun hat. Und ich denke, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich hätte das nötig irgendwie. Ich lese dazu aus dem 2. Buch Mose vor, Kapitel 33, Vers 18, da steht, und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er, also Gott, sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Die Frage ist doch sicher eine ganz einfache jetzt. Wie kann ich die Herrlichkeit Gottes sehen? Wie können Sie, wie kannst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Wie geht das? In Ihrem Alltag, jetzt Anfang 2021. Das ist doch ein urmenschlicher Wunsch, Gott zu schauen. Menschen würden sich sowas, so ein objektives Kriterium wünschen, um zu sagen, guck mal, Gott gibt es doch. Der ist doch da. Oder wenigstens was fürs eigene Leben, was mir sagt, ja, Gott ist da in meinem Leben, persönliche Gewissheit. So dass ich in meinem Alltag der Herrlichkeit Gottes wenigstens hinterher schauen kann. In diesem Raum neben Gott, um zu wissen, ja, der ist da. Und Glaube ist doch so ein lebenslanges Suchen nach diesem Raum neben Gott, oder? Nach diesem Raum neben Gott, an dem ich ein bisschen was von Gott erhaschen kann, erahnen kann und sehen kann. Irgendwie spüren kann. Ich denke mir, das ist doch wünschenswert. Und ich frage Sie jetzt am Anfang dieser Predigt und ich bitte Sie, das mal für sich zu beantworten. Wollen Sie die Herrlichkeit Gottes schauen, ja oder nein? Legen Sie sich doch mal fest, ja oder nein? Ich formuliere die Frage nochmal um. Was muss einem Menschen passieren, dass er die Herrlichkeit Gottes schauen darf, dass ihm dieses Privileg zuteil wird? Ich denke, der Text stellt eher die Frage, welche große Aufgabe und Herausforderung muss einem Menschen zuteil werden, dass er, um diese Aufgabe zu bewältigen, die Herrlichkeit Gottes schauen muss? Wie muss der Alltag eines Menschen aussehen, dass er das nötig hat? Einfache Antwort, der muss schwer sein. Teresa von Avila hat mal gesagt, wenn Gott jemandem viele Gnaden verliehen hat, so erwartet er große Dinge. Und im Neuen Testament steht so, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Also dieses Schauen Gottes, der Herrlichkeit Gottes hinterher, das dient nicht irgendwie der frommen Selbstbeweihräucherung, der frommen Selbstvergewisserung. Ich bete, ich mache stille Zeit, dann darf ich die Herrlichkeit Gottes schauen, alles toll. Es dient der Ausrüstung, es dient der Vergewisserung von Gott her. Gott vergewissert Mose, nicht Mose vergewissert sich selbst bei Gott. Verstehen Sie das nicht falsch? Die Beziehung zu Gott, die ist ja eine ganz zweckfreie Beziehung. Wir sind in der Zeit nach Weihnachten und an Weihnachten ist Gott Mensch geworden, einfach um die Beziehung zu Ihnen, zu dir zu suchen. Nicht um die Beziehung zu suchen, damit. Einfach, wie Sie es aus einer guten Freundschaft vielleicht kennen, die Beziehung um der Beziehung willen zu leben. Deswegen ist Gott Mensch geworden. Und wissen Sie, was das bedeutet, eine zweckfreie Beziehung zu führen, eine Beziehung um der Beziehung willen zu führen? Das heißt, bei Gott ist es die einzige Beziehung, die es geben kann, die es sich lohnt zu führen um der Beziehung willen, weil da gibt es wirklich Liebe, da gibt es wirklich Annahme. Und das bedeutet, und das ist ein Satz, der ist nicht so schwer zu verstehen, aber umso schwerer in den Alltag zu übersetzen, umso schwerer im Alltag zu leben. Egal, wo der Weg mit Gott hinführt, er ist immer der gute, der heilvolle Weg, der erfüllende Weg, der sinnvolle Weg. Weil jeder Tag, wie wir es im Text gelesen haben, im Raum Gottes, an dem ich der Herrlichkeit Gottes hinterher schauen kann, ist besser als ein Tag woanders nicht bei Gott. Selbst wenn das ein Leben bedeutet, in dem sie ein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreien und das führt sie irgendwo in die Wüste zwischen Ägypten und dem verheißenen Land. Sie sitzen da auf einem Fels und sie dürfen Gott hinterher schauen. Ja, was ist das denn? Da hat Mose die Beziehung zu Gott hingeführt. Das bedeutet, dass eine zweckfreie Beziehung zu führen. Das bedeutet, diese Beziehung ist Mose so viel wert. Aus dieser Beziehung verspricht Mose sich alles, dass egal, wo es ihn hinführt, in diese Wüste, 40 Jahre lang, irgendwo vor dem verheißenen Land, es ist besser, 40 Jahre an der Seite Gottes zu sein, als im Land, in dem Milch und Honig fließt, ohne Gott. Das ist eine zweckfreie Beziehung. Egal, wo die Beziehung dich hinführt, sie hält das Bessere für dich bereit. Einfach um der Beziehung willen gehe ich diesem Gott hinterher, egal, wo es mich hinführt. Und mit egal, wo es mich hinführt, meine ich jetzt nicht so sehr einen Ort. Ich meine das nicht geografisch. Die Beziehung zu Gott führt in jedem Fall immer zum Nächsten, zum Mitmenschen. Denn die Erscheinung Gottes hier, die erfolgt ja mitten in das Leben des Mose hinein. Und was ist denn die Aufgabe des Mose? Ja, das Volk zu führen. Der wird ausgerüstet zum Dienst an anderen, zum Dienst am Volk Gottes. Der hat sein ganzes Leben dieser Berufung verschrieben, dem Volk, also seinen Nächsten, zu dienen. Und die Vorgeschichte, wir haben schon was gehört zur Vorgeschichte, die ist die, Mose empfängt die Gesetzestafeln. Während Mose weg ist, geschieht, Sie wissen es schon, Sie haben es gehört, das Volk wendet sich ab, das Volk bricht mit Gott. Das Volk baut sich einen anderen Gott. Sie haben es in der Lesung gehört, unter der Leitung von Aaron geschieht das. Und Mose wird unfassbar wütend. Mose kommt vom Berg und das Erste, was passiert ist, er sagt, alle jetzt zu mir, die noch für den Herrn sind. Dann versammeln sich die Söhne Levis und als Nächstes, was passiert als Nächstes? Sie gehen durchs Lager und alle, die sich abgewandt haben vom Herrn, die werden erschlagen. Mose befiehlt das. Mose befiehlt das. Und danach ergibt sich eine Geschichte, in der Mose in Dialog tritt mit Gott. Mose erbittet Gnade für das Volk, das haben sie gehört. Und der Dialog endet darauf, dass Gott sagt, so Mose, jetzt mach, jetzt führ das Volk an sein Ziel, weiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließen. Und ich lese Ihnen das vor, damit Sie das vor Augen haben. Da heißt es dann am Anfang von Kapitel 33, der Herr sprach zu Mose, geh, zieh von dann, du und das Volk, das du aus Ägyptenland heraufgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, dein Nachkommen will ich's geben und ich will vor dir her senden einen Engel und vertreiben die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Und ich will dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich würde dich unterwegs verzehren. Gott sagt jetzt, mach, aber ich trete von meinem Bund zurück, sagt Gott ja im Endeffekt. Er sagt, nee, ich gehe doch nicht mit, weil das Volk gebrochen hat mit Gott. Und der Dialog geht weiter. Mose versucht, Gott zu überreden, sagt, geh doch mit, geh mit, führe sie. Und Mose baut die Stiftshütte auf und die Wolkensäule kommt herab. Und Gott redet mit Mose. Das heißt in diesem Abschnitt, Mose redet mit Gott wie mit einem Freund. Mose sagt, bitte gib diesem Volk doch das sichtbare Zeichen. Es ist sonst verloren. Und Gott sagt, ich will das tun, was du gesagt hast. Und dann beginnt dieser Text. Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mose bittet darum, dieses Zeichen zu erleben, um zu wissen, Gott wird uns führen in dieses Land. Und ich habe ja gefragt am Anfang, ja, wie sehen wir denn die Herrlichkeit Gottes? Wie kommen wir denn dazu, das zu erleben? Also dieser Text hier, der ist auf gar keinen Fall ein Appell an unsere Alltagsfrömmigkeit, an ihre, an deine Alltagsfrömmigkeit, so diesen metaphorischen Felsen zu finden in ihrem Leben, auf den sie sich setzen und sagen, bitte Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Dieser Text ist vielmehr eine Zusage, dass Gott dem, der es nötig hat, dieses Wunder schenkt. Dem, der Großes zu bewältigen hat oder auch dem, der Schweres zugestoßen ist, dem zeigt Gott seine Herrlichkeit, weil er es braucht, diese Herrlichkeit zu sehen. Selbst wenn es selbstverschuldet ist, wie bei diesem Volk. Gott schenkt Mose, was er braucht. Das ist also nicht so eine klassische stille Zeitsituation, will ich das mal nennen. Das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Das passiert dem Mose einmal im Leben. In dem schwersten Moment seines Lebens. Das ist ein Scheideweg für das Volk Israel. Geht es hier weiter mit Gott oder nicht? Er bittet darum und Gott tut's. Und auch wir und auch Sie, ich, wir haben das manchmal nötig. Unterschiedlich dringend haben wir das nötig. Manchmal in unserem Leben die Herrlichkeit Gottes zu sehen, die Gnade Gottes. Und dieser Text ist die Zusage, wenn Sie es nötig haben, ja, dann schenkt Gott Ihnen das. Dann schenkt Gott dir das. Gott ist dir gnädig. Selbst dann, wenn Sie es selbst verbockt haben. Selbst dann. Also dieser Text, der ist kein Appell, such die Herrlichkeit Gottes, sondern die Herrlichkeit Gottes, die wird dir zuteil. Das ist ein Zuspruch. Mitten in ihren dunkelsten Moment hinein. Denn das goldene Kalb, das war die größte Abkehr, der größte Abfall von Gott des Volkes. Das war kein Zweifel auf dem Weg. Das war kein, wir wissen gerade nicht, ob das so gut ist. Das war eine 180-Grad-Kehrtwende in die andere Richtung, weg von Gott. Und der Text sagt auch, wenn du die Herrlichkeit Gottes gerade nicht so schaust wie Mose, nicht so sehr siehst, dann sei doppelt froh. Weil das bedeutet auch, sie haben es gerade nicht nötig. Aber wenn sie es nötig haben, dann geschieht's. Dann wird Gott sich zeigen und helfen. Und zwei Dinge können wir davon lernen. Ich hatte gesagt, Glaube ist ja ein ständiges Suchen nach Gott, nach dieser Herrlichkeit, im Raum Gottes zu sein. Glaube ist ein ständiges Beten, ein ständiges nach Gott fragen. Und auch, wenn Sie die Bibel länger nicht aufgeschlagen haben, auch wenn Sie länger nicht erlebt haben, dass Gott irgendwie da ist, dann liegt das nicht daran, dass Sie etwas falsch machen. Dann ist das nicht Ihr Fehler. Gott ist da. Das macht keinen Druck, oh, ich spüre gerade Gott nicht, ich muss jetzt hier mehr nach der Herrlichkeit Gottes suchen, den herbeibeten. Aber seien Sie ganz gewiss, wenn Sie es brauchen, dieses Wunder von Gott zu erleben, dann geschieht's. dann geschieht es im richtigen Moment. Denn Gott zeigt sich selbst in dem Moment, in dem das Volk mit ihm selbst bricht, in dem das Volk sagt, wir möchten nichts mit dir zu tun haben, Gott. Da lässt Gott sich beschwichtigen und geht mit dem Volk. Und das Zweite ist, es geht nicht immer nur um mich. Und das ist eine Entlastung, das ist eine Befreiung. Es geht um das Volk. Mose bittet ja, Sie haben das in dem Lesungstext gehört, für das Wir. Mose sagt, Gott, tilge mich aus deinem Buch. Aber sei doch dem Volk gnädig. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung mit Gott, die führt immer in Gemeinschaft. Die führt immer dahin, etwas von dem, was ich von Gott empfange, weiterzugeben. Mose sagt, Gott, hilf mir, den Menschen zu helfen. Mose hat sich ganz dieser Aufgabe verschrieben, für die Menschen da zu sein. Wer Gott liebt und versteht, wie Gott zurückliebt, der liebt auch die Menschen. Und hier an dieser Stelle mit diesem goldenen Kalb, da ist es ausnahmsweise mal ganz einfach. Das zeigt uns eine ganz einfache Sache. Wie du Gott verstehst, wie sie Gott verstehen, das hat einen direkten Einfluss darauf, wie sie ihre Mitmenschen behandeln, wie sie auf ihre Mitmenschen eingehen. Wenn Gott für sie der ferne und der strafende Gott ist, dem man gehorchen muss, dann werden sie im Umfeld auch sagen, halten Sie sich gefälligst an Regeln, halten Sie sich an Gebote, los. Oder wenn Gott so der Liebe, der Brave, der Kuschelgott ist, dann ist ja alles okay, dann machen Sie doch, was Sie wollen. Spielt doch keine Rolle, oder? Ist doch egal. Oder beim Volk Israel, wenn Gott der Ferne ist, dann könnte man ja versuchen, sich einen eigenen Gott zu bauen oder zu suchen. Und womit machen sie das? Na, mit ihren Besitzen, mit ihrem Besitz, mit ihren Reichtümern bauen sie sich einen eigenen Gott. Und mit dem, was sie und ich auf der Habenseite haben, damit können wir uns doch auch ein schönes Leben machen. Das könnte doch auch unser Gott sein, oder? Weil der, den wir eigentlich für den wahren Gott halten, der ist irgendwie fern, der ist irgendwie weg. Der ist nicht da. Aber an Weihnachten ist Gott erschienen als der mitfühlende und als der mitleidende Gott, der einfach gekommen ist, um eine Beziehung zu dir zu suchen. Der mit sich reden lässt wie mit einem Freund und der sagt, okay Mose, ich gehe mit, ich gehe voran. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Doch, Martin Luther hat das mal so genannt, wir sind zwar gerecht vor Gott, aber gleichzeitig Sünder. Und das bleibt. Und wissen Sie, wozu das führt? In uns drin, da errichten wir immer auch wieder sowas wie so ein goldenes Kalb. Und zwar immer wieder. Das passiert immer wieder, dass Sie und ich anfangen zu denken, vielleicht finde ich Hilfe und Rettung doch eher bei mir oder nicht bei Gott oder doch woanders. Das ist Sünde, weil der Mensch tendiert immer wieder hin zum goldenen Kalb. Und da hat Luther auch was zugesagt, ein Leben mit Gott, das ist tägliche Buße, das ist tägliche Umkehr und täglich zu sagen, Gott, dich brauche ich und nicht mich oder das, was ich für Gott halte. Und auch ein Leben mit Jesus bleibt dieses tägliche, Gott, ich brauche dich, danke, dass du mich gerecht gemacht hast, danke, dass du für mich da bist, du bist der wahre Gott. Aber in unseren Gedanken, in dem, was wir uns vorstellen, verfehlen wir doch diesen Gott immer. Wir stellen uns vor, wie Jesus ist und doch liegen wir manchmal daneben. Und das ist der Grund, weswegen wir jede Woche Evangelium hören, weswegen wir hören, wie gut Gott ist und dass Gott der gute Gott ist. Weil der Mensch das jeden Tag aufs Neue vergisst. Und ich hatte am Anfang gefragt, ob Sie sich wünschen, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Und gefragt, wie geht das denn, die Herrlichkeit Gottes zu schauen? Vielleicht ist der erste Schritt der zu sagen, Gott, ich weiß, ich liege mit dem, was ich über dich denke, Jesus, ich weiß, ich liege mit dem, was ich über dich denke, manchmal daneben und manchmal halte ich mich selber für Gott. Und in meinem Leben, da tendiere ich auch immer wieder dazu, so eine Art goldenes Kalb zu errichten, das könnte alles sein. Aber bitte führ mich doch, auch wenn mich das auf diesen Felsen führt, irgendwo zwischen Ägypten und dem verheißenen Land, in dem Milch und Honig fließt, dann ist es da, mit dir zu sein, doch besser als irgendwo anders alleine zu sein und auf mich zu zählen. Und Gott ist diesem Volk gnädig, obwohl es alles falsch macht. Dieses Volk liegt mit dem goldenen Kalb nicht nur knapp daneben, nicht nur Mist, knapp verfehlt, sondern es liegt komplett daneben. Es hat komplett den falschen Weg eingeschlagen. Und auch in unserem Leben geht es nicht darum, Gott zu sagen, Gott, Jesus, letzte Woche, da waren so 3-4 Sachen, die waren vielleicht nicht so gut. Es geht darum, Gott, es tut mir leid, dass ich denke, ich bräuchte dich nicht. Das ist was Grundlegendes. Und dafür Buße zu tun. Und wissen Sie, das befreit. Weil genau in diesem Moment der Erkenntnis, da zeigt sich Gott. Da zeigt sich Gott. Mose betet, ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich Götter von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Wer diesen Ton der Erkenntnis anschlägt, und zwar der Sündenerkenntnis, dem zeigt sich Gott. Dem zeigt sich die Herrlichkeit Gottes, weil dieser Mensch, der erkennt, ich brauche Gnade. Ich brauche Gnade. Glaube hat auch viel damit zu tun, brauche ich Gott oder brauche ich Gott nicht? Erkenne ich das immer wieder, dass ich Gott brauche? Wissen Sie, wir tendieren dazu, immer wieder dieses goldene Kalb zu richten und das passiert. Und dafür können wir nichts, aber wir können Gott um Vergebung bitten. Wir können Gott sagen, Gott, ich brauche dich und ich weiß, mit dir auf diesem Felsen ist es besser. Deswegen, das ist kein Moment geistlicher Größe, in dem Mose das erlebt, diese Herrlichkeit Gottes zu schauen, sondern es ist, der Moment, nachdem das Volk Gottes so gebeutelt ist wie niemals zuvor. Und das selbst verschuldet. Und deswegen ganz praktisch für Sie. Ich verpacke das mal ganz menschlich. Versuchen Sie mal, zu Gott zu beten, mit Gott zu sprechen und Gott ganz glaubhaft zu vermitteln, warum Sie Sünder sind und dass Sie Sünder sind. Nicht, weil Gott das bräuchte, aber weil Sie das brauchen. Bitten Sie Gott darum, fragen Sie ihn. Und Sie werden die Herrlichkeit Gottes sehen, denn Gott gibt denen, die darum bitten und denen, die die Herrlichkeit Gottes brauchen. Glaube hat viel damit zu tun, Sünde zu erkennen und nicht zu versuchen, das irgendwie dann besser zu machen, weil der Versuch, dann ein guter Christ zu werden aus eigener Kraft, kann auch der Versuch sein, davor wegzulaufen, dem eigenen Versagen auch mal ins Auge zu sehen. Aber Gnade tritt auch da in ihr Leben, wo sie sagen, Gott, ich brauche deine Gnade. Vielleicht danken sie Gott dafür, dass es ein Gebet wert, dass sie nicht so viel Verantwortung tragen müssen wie der Mose. Der Mose muss ziemlich viel Verantwortung tragen und muss die Herrlichkeit Gottes sehen, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Und vielleicht danken sie Gott auch, dass sie Anteil haben an seiner Herrlichkeit und an seiner Gnade. Warum? Einfach nur, weil sie brauchen. Punkt. Amen.